Ich weiß nicht, wie es euch geht bei der Lektüre der Bibel, dass sie plötzlich irgendwie, dass ihnen ein Wort aufleuchtet und ganz wichtig wird. Und so war das bei mir, bei der Lektüre des hohen priesterlichen Gebetes von Jesus. Am Ende des Evangeliums wird uns das ja berichtet, was Jesus erbittet für seine Jünger. Und da ging mir sehr zu Herzen eine Bitte, eine der Bitten, die Jesus für seine Jünger an seinen Vater richtet, nämlich: Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ich habe im Mai war das schon mal über dieses Wort gepredigt und wahrscheinlich ist viel zu theoretisch angegangen. Manche waren enttäuscht, das tut mir leid. Heute soll es praktischer werden. Es gibt 3 Schlüsselworte in dieser Bitte. Heilig, Heilige, Heiligung, Wahrheit und das Wort. Und deswegen, weil die Wahrheit näher definiert ist, dein Wort ist Wahrheit, möchte ich mit dem Wort beginnen. Und, wie sich das gehört, bei Adam und Eva. Ja, wir erfahren in dieser Geschichte 1. Mose 3 ganz Wesentliches. Dass Gott dieses erste Paar in einen wunderbaren Garten gestellt hat, dass er jeden Tag mit ihnen Gemeinschaft hatte und dass das ein wunderbares Leben war und dass da eine Schlange war, die dieses Paar bearbeitet hat, die auch Kontakt hatte mit ihnen, wahrscheinlich auch ziemlich regelmäßig. Wir müssen uns das über einen längeren Zeitraum vorstellen. Und diese Schlange hat Unsicherheit und Misstrauen hervorgerufen. Sollte Gott gesagt haben, Gott hatte ja den Befehl gegeben, dass sie von allen Früchten des Gartens essen dürfen, aber nur von einem Baum nicht. Und das war in Ordnung. Und die Schlange hat das in Frage gestellt und gesagt, zuerst mal übertrieben, solltet ihr von keinem Baum essen, und dann Misstrauen gesät, nein, nein, er gönnt euch nur nichts. Und dann der Vorschlag, wenn ihr esst, dann seid ihr wie Gott. Und wissen, von euch aus wissen, was gut und was böse ist. Und wir wissen, dass das so verlockend klang, dass das Paar das gemacht hat. Die Folge, Gott hat ganz klar die Folgen aufgezeigt, was das bedeutet für die Arbeit, die Ehe, das weitere Leben. Und die sind schmerzlich genug gewesen und bis heute schmerzlich genug. Aber er hat nicht verflucht. Das ist ganz wichtig. Fluch hat immer mit dem Bereich des Bösen zu tun. Und das hat er nicht getan. Er hat das Paar nicht dem Fluch überlassen. Er hat die Schlange verflucht und den Ackerboden. Das finde ich sehr interessant. Das bedeutet, Gott hat seine Herrschaft nicht eingeschränkt und nicht aufgegeben. Er ist der Gott. Aber durch den Schritt, den Adam und Eva getan haben, wurden sie einem anderen untertan, dem Feind, dessen Verkörperung die Schlange war. Er wurde der eigentliche Herrscher über die Welt. Der Usurpator, der die Macht gestohlen hat. Und Gott hat es zugelassen. Aber er hat dafür gesorgt, dass er bekannt blieb. Und er hatte das Prinzip, ein sehr wunderbares Prinzip, dass er bei Einzelnen angefangen hat. Dass der Bund eine ganz wichtige Rolle gespielt hat in seiner Strategie. Das fing mit Noah an. Es gab gleich von Anfang an auch die eine Linie, die von Gott bestimmt war beim weiteren Fortgang in dieser Urgeschichte. Und die andere Linie, wo der Feind mächtig gewirkt hat. Siehe die Geschichte vom ersten Brudermord. Aber die Linie Gottes war, Einzelnen seine Gemeinschaft in besonderer Weise zu schenken, einen Bund zu schließen. Das fing mit Noah an, das waren dann die Väter, Abraham, eine gewaltige Verheißung. Wenn er das tut, was Gott ihm befiehlt, dass dann alle Menschen die positiven Folgen davon spüren, Segen bekommen im Bereich Gottes. Und dann Isaak, Jakob, die sogenannten Erzväter. Und schließlich wird das ausgeweitet, das ganze Volk. Gott schließt mit diesem Volk Israel einen Bund. Er stellt sich vor, er fragt, ob sie wollen, und mit ihrer Einwilligung macht er seinen Willen kund, die Gesetze und auch, was er vorhat. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gewaltig, eine königliche Priesterschaft. Was für ein Angebot. Und wir wissen den Fortgang, dass das ein Riesen auf und ab war. Es ist ja eigenartig, dass wir selber bestimmen wollen, sein wollen wie Gott, in Unabhängigkeit, in Überblick, in großer Freiheit, angeblicher Freiheit, aber dass wir nie diese Sehnsucht loswerden nach Anbindung, nach etwas über uns. Das gehört zu unserem Menschsein seit dem Sündenfall. Man hat sich Götter geschaffen, Götter nach seinen Vorstellungen, die man auch, mit denen man umgehen konnte nach seinem Willen. Und das war das große Problem des Volkes Israel nach diesem Bund, nach dem wunderbaren Auszug, den das Volk erlebt hat aus der Knechtschaft, dem eigenen Land, das Volk bekommen hat. All das wurde die ganze Zeit durchkreuzt, durch dieses unabhängig sein wollen. Und letztlich stand hinter diesem unabhängig sein wollen der Feind, der sie gelenkt hat nach seinem Willen. Und dieses Auf und Ab hat lange, lange gedauert. Und als die Zeit erfüllt war, fing Neues an. Da hat Gott in dieses Volk den geschickt, der die Herrschaft Gottes ganz neu begründen sollte. Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott. Und seine erste Aufforderung, als er in die Öffentlichkeit ging, war die Aussage, das Reich Gottes, also die Herrschaft Gottes ist angebrochen. Kehrt um, kehrt euch diesem Gott zu und glaubt. Glaubt an das, was ich euch sage, wie ich euch denn meinen Vater vorstelle. Und wir wissen, wozu Jesus gekommen ist. Er hat es auch gesagt, für die Verlorenen, den Vater vorzustellen und das Opfer, das stellvertretende Opfer für uns zu bringen. Dadurch Versöhnung zwischen Gott und uns zu schaffen. Ganz, ganz oft hat Jesus ja von seinem Vater gesprochen. Wie er ist und was er möchte und dass er gütig ist und sich freut, wenn wir mit ihm Kontakt haben wollen. Der wahre Gott, der Schutz ist und versorgt und ein gerechter König ist. Und wir wissen, dass nach dem Tod Jesu, nach seiner Auferstehung, dieses Neue wirklich begonnen hat. Und zwar auch wieder der Bund für den Einzelnen, für jeden Einzelnen, der dieses Angebot annehmen wollte. Angebot des Lebens, das Jesus uns gebracht hat durch seine Auferstehung. Er ist der große Lebenswürst. Und wir sind aufgerufen, das erfahren wir in der Apostelgeschichte, dass wir das alles ganz persönlich in Anspruch nehmen dürfen. Dass wir ein neues Leben bekommen durch die Annahme von Jesu Versöhnung, die Erfahrung des Heiligen Geistes machen und dass hier wieder das aufleuchtet, was bei Gott schon gegolten hat oder was sein Programm war. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ein wunderbares Vorrecht. Kind Gottes, auf du und du mit dem Heiligen, dem Erhabenen, dem mächtigen Gott. Kind und Erbe. Wunderbar. Aber leider jetzt nicht das Ende, sondern Beginn. Beginn von einem langen und mühsamen Weg für die, die Ja gesagt haben zu Gott, die sein Leben empfangen haben und bereit sind, wirklich mit ihm zu leben. Und diesen mühsamen Weg, der uns nicht erspart bleibt, nennt die Bibel das Neue Testament Heiligung. Im 1. Thessalonicher heißt es, das ist der Wille Gottes für euch, eure Heiligung. Oder im Hebräerbrief steht, dass wir der Heiligung nachjagen sollen. Also es ist etwas Anstrengendes, es kostet Kraft, es kostet Disziplin. Der Grund, dass nicht alle diese Erfahrung des neuen Lebens einfach geschenkt bekommen, das ist wieder die Freiheit. So wie das Volk die Freiheit hatte, wie die ersten Menschen die Freiheit hatten, auch Nein zu sagen, Ja oder Nein zu sagen, so ist das auch hier der Grund. Diese Versöhnung muss und darf persönlich angenommen werden. Sie wird nicht übergestülpt. Wir haben die Freiheit, Wahlfreiheit. Und Jesus hat die Voraussetzung für diese Freiheit der Wahl geschaffen, aber nicht jeder will sie annehmen. Und das ist die Chance für den Feind Gottes, den Durcheinanderbringer, den Gegenherrscher, der durch Jesu Tod und Auferstehung zwar gerichtet ist, aber eben nicht vernichtet. Jesus hat ihn zweimal, steht das im Johannesevangelium, dass er den Feind, den Fürsten dieser Welt genannt hat. Und dieses Anrecht, diese Herrschaft, Fürst zu sein dieser Welt, für alle, die ihm folgen wollen, hat der Feind nicht aufgegeben. Die, die Gottes Angebot angenommen haben, das neue Leben bekommen haben, Paulus nennt das in Christus sein, bedeutet, Neues ist geworden. Aber unsere alte Natur ist immer noch da. Das, was eigentlich Erbsünde bedeutet. Wir haben das Bestreben, mehr dem Bösen zuzuneigen als dem Guten. Jesus spricht davon ganz deutlich, wenn er sagt, aus dem Herzen des Menschen kommt alles Böse. Ich lese aus Markus. Markus 7. Von innen heraus, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, neidischer Blick, Lästerung, Hochmut, Narrheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Das ist unsere normale Befindlichkeit ohne Jesus, ohne den Geist, der uns verändern will. Wenn man die Briefe des Neuen Testaments liest, wird ganz deutlich, wie dieses alte Leben ausgesehen hat, immer noch. Man liest mit Verwunderung die Aufforderung des Paulus an verschiedene Gemeinden, dass sie nicht lügen sollen, seine Briefempfänger, nicht lügen, dass Neid nicht angesagt ist, nicht stehlen, keine Unzucht, keine üble Nachrede, Verleumdungen. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt, die ganz Ermahnungen, die wir ganz, ganz oft in den Briefen finden. Abhängigkeiten vom alten Leben, zum Teil ganz sichtbar eben in diesen offenkundigen Sünden, aber auch Süchte, gefangen genommen werden, gefangen sein von allem, was uns unfrei macht. Der Feind ist sehr wirksam und er hat viele Strategien, um den Einfluss über unser Leben zu behalten oder neu zu bekommen. Und es ist nur realistisch, das nüchtern zu sehen und immer neu zu entscheiden, wie stelle ich mich dazu? Eigentlich geht es dabei auch immer um diese Selbstbestimmung. Auch im frommen Bereich ist die sehr möglich, sehr gut möglich. Zum Beispiel zu heucheln, sich frömmer zu geben, als man ist. Der Feind ist der Feind der Lüge und der Verstellung und Heuchelei gehört da dazu. Und von daher verstehe ich, dass in der Apostelgeschichte diese erschreckende Geschichte von diesem Ehepaar ist, das genau sich dieser Heuchelei schuldig gemacht hat. Sie haben den einen Acker verkauft und einen Teil für sich behalten. Das war die Zeit, wo die Gemeinde unglaublich sozial war und aufeinander geachtet hat, dass es keine Armen gab und so weiter. Und das Ehepaar hat geheuchelt, hat gesagt, das ist alles, wir haben alles gegeben, das ist der ganze Kaufpreis, Verkaufspreis. Und sie mussten sterben. Erschreckend. Letztlich geht es immer um auch beim Heucheln um dieses, ja, Schein, Stein statt Sein, öffentliche Frömmigkeit. Und das finden wir schon bei Jesus in der Bergpredigt, wo er auch darauf hinweist, dass das bei diesen Pharisäern, die sehr fromm sein wollten und fromm waren, dass das sehr wichtig war, dass das auch bekannt wurde. Also Formen der Frömmigkeit, das Almosen geben, das Beten, das Fasten, das sollte alles möglichst öffentlich geschehen, sodass die Leute in große Bewunderung kamen über so viel Frömmigkeit. Auch da ist es immer der Kampf um Selbstbestimmung. Wer darf regieren? Wem gebe ich die Herrschaft über mich? Ist es Gott oder bin ich's? Und wir machen uns zu wenig klar, dass wenn wir sagen, ich möchte bestimmen, wie mein frommes Leben aussehen soll, ich möchte bestimmen, was ich machen soll, es genügt, wenn dann Gott seinen Segen gibt. Ich möchte haben, was ich von Gott erbitte. Und wenn er mir es nicht gibt, dann bin ich eben enttäuscht und finde, dass das Christentum eigentlich auch nicht so das Wahre ist für mich. Das ist ganz, ganz verbreitet, dass wir meinen, das haben wir in der Hand, aber letztlich hat uns der Feind in der Hand und lässt uns wie die Marionetten tanzen. Es kommt ihm darauf an, sehr stark, dass Gott zurückgedrängt wird. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, die von der Kultur und von der Umwelt zu uns kommen, und wir sind Teil dieses Lebens in dieser Welt, und dass wir diese falschen Gewichtungen ganz schnell übernehmen. Das, was uns Befriedigung verschafft, das mit Besitz zusammenhängt, mit Ansehen, mit kulturellen Freuden, mit Kommunikationsmöglichkeiten, die unsere sozialen Fähigkeiten und sozialen Gepflogenheiten weitgehend zerstören. All das gehört zu dem, womit der Feind uns von Gott wegbringen will. Und wir meinen, wir sind tüchtig, wir stehen im Glauben. Wir bringen das sogar im Gebet zum Ausdruck unter Umständen. Es gibt dieses Gleichnis von Jesus im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, das schon auch erschreckend ist. Wo zwei in den Tempel gehen, um zu beten, ein Pharisäer, einer der verachteten Zöllner, die auch viel Dreck am Stecken hatten. Und Jesus erzählt uns, was die gebetet haben. Der Pharisäer dankt, bringt zum Ausdruck, also ganz fromm, dass er nicht ist wie die anderen alle. Kein Betrüger, er stiehlt nicht, betrügt nicht, wie gesagt. Er lebt nicht in Ehebruch, nicht so wie der neben ihm steht. Er schaut auf ihn herab. Der Arme, von dem weiß man, dass er öffentlicher Sünder ist. Und das wird im Gebet vor Gott ausgebreitet. Dahinter steckt, du kannst doch eigentlich mit mir zufrieden sein. Ich tue all das, was dir Freude macht und was du dir wünschst und was du auch befohlen hast, wie wir leben sollen. Aber es ist der blanke Hochmut. Und dieser Hochmut ist diese Ursünde, von der wir Christen eben immer noch kämpfen, mit der wir immer noch kämpfen, von der wir nie loswerden, wenn wir nicht das Gegenmittel in Anspruch nehmen. Falsches Selbstbild, das steckt in diesem Gleichnis von Jesus ganz stark. Wir meinen, ja, Gott kann, ich tue doch, was ich kann, ich halte mich an ihn, gehe in die Gemeinde, er kann mit mir zufrieden sein. Und zum Hochmut, der uns so eingefleischt ist, gehört natürlich auch, dass man auf die anderen herabsieht, dass die Kommunikation gestört ist. Dass ich dazu neige, ganz schnell andere zu verurteilen, zu verachten und zu verurteilen. Ich weiß nicht, ob Sie mal die Offenbarung gelesen habt, ihr, Sie. In den ersten Kapiteln sind die sogenannten Sendschreiben, wo Jesus an alle 7 Gemeinden, die es damals gab, Beurteilungen schreibt. Und eine Beurteilung, die 7., die Gemeinde in Laodicea, eine Gemeinde in der heutigen Türkei, die ist aufschlussreich wie selten etwas für diese Situation, dass wir von unserer Selbstbestimmung her ganz kräftig in Täuschung leben können. Jesus beschreibt diese Gemeinde. Natürlich geht es hier vor allem um Gemeinde, aber es gilt auch für jeden Einzelnen. Ihr findet, ihr seid reich und reich geworden. Es geht euch gut, ihr seid eigentlich ideal, eine ideale Gemeinde. Und er sagt, Jesus sagt, ihr wisst nicht, dass ihr arm seid, dass ihr blind seid und dass ihr nackt seid. Arm, bedürftig, blind, keine Kommunikation, eingeschränkte Kommunikation und falsche Einschätzung der Wirklichkeit und nackt, bloßgestellt, würdelos. Und er bietet das Gegenmittel an. Gold für die Armut und weiße Kleider für die Nacktheit und Augensalbe von ihm, damit die Wirklichkeit richtig wahrgenommen werden kann. Und dann, und das finde ich einfach wunderbar, dass er diese Gemeinde nicht fallen lässt, sondern anbetet, wie es anders werden kann. Und da ist diese berühmte Stelle, die sicher vielen von euch, Ihnen bekannt ist. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist jetzt wirklich auf den Einzelnen ganz stark gemünzt. Und jeder, wo Jesus anklopft, hat die Möglichkeit, ihn hereinzulassen oder ihn draußen stehen zu lassen. Das Gegenmittel gegen diese Bemühungen des Feindes, uns vom Glauben wegzubringen. Ich habe nur ein paar der Strategien genannt. Er ist das sehr erfinderisch. Auch der Zweifel kann eine große Rolle spielen, dass man plötzlich denkt, von dem Gedanken überfallen wird, das alles ist doch überhaupt nicht wahr. Alles, was mit dem Glauben und der Bibel zusammenhängt, ist Täuschung. Auch das kann Leute total, Christen total aus der Bahn werfen. Ich habe jahrelang die Freundesbriefe von einer berühmten Evangelistin bekommen, Corrie ten Boom, manchen ist sie vielleicht bekannt, war Weltreisende mit Gottes Botschaft, war im KZ gewesen, hat große Wunder erlebt im KZ, wurde ganz alt, war lange, lange Christ und sie hat in einem ihrer Freundesbriefe, einen der erfrischendsten Freundesbriefe, die ich hier bekommen habe, Hallo Freunde, wurde der genannt. Da schrieb sie, dass sie mit über 80 Jahren eines Morgens aufwachte mit der Gewissheit, es ist alles Täuschung, alles nicht wahr. All die Wunder, die sie erlebt hatte, waren nicht wahr. Das war erschütternd für sie, aber sie hat das einzig Richtige getan. Sie hat ihre Bibel genommen, vom Nachttisch genommen und aufs Geratewohl aufgeschlagen. Und die Stelle, die sie fand, an die kann ich mich nicht mehr richtig erinnern, aber das war eine Stelle, die alles wieder gerade gerückt hat. Also, nur zum ein Hinweis, dass niemand gefeit ist, gegen die Strategien des Feindes uns vom Glauben wegzubringen, von Gott wegzubringen, von dem wahren Gott. Und es bringt nichts, wenn wir jetzt uns bemühen, das von uns aus in irgendeiner Weise in den Griff zu bekommen. Die Lösung ist, Jesus hereinlassen. Von dem Bild her, dass er vor der Tür steht. Und immer wieder die Entscheidung, Jesus hineinlassen bedeutet ja, dass er das Sagen haben darf über uns. Wir dürfen ihn bitten, zeig uns, wie du uns siehst. Gib Selbsterkenntnis in deinem Licht. Du siehst, wie es wirklich ist. Wir sehen, was vor Augen ist. Das steht ja schon im 1. Samuel-Buch. Aber der Herr sieht das Herz an und er sieht uns bis in die tiefsten Tiefen unserer Motive und unseres Handelns. Und er will dafür sorgen, dass wir in der Wahrheit leben. Das ist eine immer neue Entscheidung zur Unterwerfung unter Gott. Das ist eigentlich Demut. Zur Unterwerfung unter seinen Willen, den er für unser Leben hat. Demut ist das Gegenmittel gegen unser Unabhängigkeitsstreben, gegen unser Seinwollen, wie Gott auch als Christen. Gott ist der Herr. Gott will es sein. Und sein Wille soll gelten. Die Nagelprobe dafür, ob das so stimmt, ob wir das so wirklich meinen, ist die Aufforderung, uns nicht zu sorgen, sondern alles, was uns begegnet, zu ihm zu überlassen. Alles, was uns Mühe macht, was wir nicht alleine schaffen oder was wir auch gar nicht nach seinem Willen machen sollen, er sorgt für uns. Er will es tun. Und die andere Form der Nagelprobe ist das Danken. Das, was wir gehört haben, als das Musikteam da war von Neuensteig, mit was geht Ton, Reu uns erzählt hat, die Wichtigkeit des Dankens. Wir sind aufgefordert, Gott für alles zu danken. Seid dankbar in allen Dingen, sagt alle Zeit für alles Dank. Und das stimmt. Und ich möchte es mit einem Erlebnis zeigen, dass, wie wichtig das ist, wenn man das ernst nimmt. Das ist schon lange her, aber es hat mir unauslöschlich gezeigt, dass das Danken, dass im Danken eine große Kraft liegt. Ich war ja mal in der Akademikerarbeit der Studentenmission als Referentin tätig und hatte eine Freizeit zu leiten im Winter. Habe auf dem Weg zu dem Freizeithaus aufs Glatteis gekommen, habe an der Leitplanke meinen Kotflügel eingedrückt, nicht zu knapp. Ich habe eine Edelente gefahren, die Dian 6 mit dünnem Blech. Und ja, war aber so eingespannt in dieser Freizeit, in dieser Tagung, wo ich die Leitung hatte, dass ich mich nicht um dieses Auto, also um die Präparatur kümmern konnte. Hat auch ein bisschen gestreift am Reifen. Es war also höchst nötig, dass ich irgendwie dieses Auto in eine Werkstatt bringen konnte. Aber ich hatte keine Zeit. Und ich wurde immer ein bisschen unmutiger und sorgender und habe gedacht, wie komme ich zu einer Reparatur? Zumal ich anschließend einen Termin hatte, wieder einen wichtigen. Und dann kam mir irgendwie bei der Lektüre des Neuen Testaments die Aufforderung in die Quere: Dankt für alles. Naja, und dann habe ich gedacht, wenn das da steht, dann muss man es tun. Und habe etwas knurrend gedankt für diesen Unfall und für den eingedellten Kotflügel. Und am nächsten Morgen beim Frühstück sagte einer am Tisch, an meinem Tisch plötzlich: Was ist eigentlich mit Ihrem Auto? Geht da irgendwas? Geht da was voran? Oder was ist los? Natürlich stand das auf dem Parkplatz und alle wussten, was damit war. Und dann habe ich ihm das gesagt. Ich sehe keine Möglichkeit, mich darum zu kümmern. Da sagte der: Heute Nachmittag fahren wir mal zum Schrottplatz und wir gucken, ob da Ersatz zu kriegen ist. Und so haben wir es gemacht. Der Schrottplatz hatte kein Angebot. Ich musste eigentlich auch zurück von der Organisation her, weil ich damit beschäftigt war. Und da sagte er, hat er mich zurückgebracht und sagte, ich kümmere mich weiter drum. Und das Ende war, dass er einen neuen Kotflügel besorgt hat, dass er hinter meinem Rücken dafür gesammelt hat, dass der bezahlt wurde und dass ich mit diesem reparierten Auto fröhlich von dieser Tagung weggefahren bin. Und diese Erfahrung war so, so überzeugend, dass es mir relativ leicht fällt, mindestens knurrend, wirklich für alles zu danken, was mir begegnet. Man kann es auch mit dem Zusatz tun, dass ich sagen kann zu Gott: Ich danke dir dafür, aber ich bin gespannt, was du draus machst. Und das ist ganz toll, solche Erfahrungen zu machen. Gott will uns ganz. Er ist der König. Er will im Mittelpunkt stehen, immer neu. Und das muss immer neu erkämpft werden, aber es lohnt sich. Wir haben gesungen, wie groß dieser Gott ist und dass ihm alles möglich ist und dass wir seiner Liebe, seiner Fürsorge gewiss sein dürfen. Und je mehr er will uns ganz, das ist so, ohne Abstriche, nicht, dass wir es in der Hand haben zu sagen, ja, aber das und das möchte ich für mich behalten oder da könntest du doch eigentlich Ja sagen dazu oder wie auch immer. Er ist der Herr und das soll gelten. Und das ist Heiligung. Und er möchte, dass seine Heiligkeit, immer mehr unser Leben bestimmt. Ich möchte aus dem Thessalonicher Brief, das ist eine Zusammenfassung, vorlesen, was Gott sich von uns wünscht. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass und danket bei allem. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich schlage vor, dass wir eine Zeit der Besinnung machen, jeder für sich, dass wir Gott sagen, was er, dass wir uns neu Gott zur Verfügung stellen, ganz neu ihn als den Herrn unseres Lebens bekennen vor ihm, ihn auch bitten, um Vergebung bitten, wenn er aus dem Mittelpunkt gerückt ist. Und dass wir das in dieser Zeit der Besinnung Gott sagen können, ob wir das wollen, ob er mit uns tun darf, was er möchte, ob er uns heilig machen darf. Und nur dieses heilig, wenn wir heilig, je heiliger wir werden, desto mehr besteht die Gelegenheit für unsere Umwelt, dass das geschieht, was Jesus gesagt hat über seine Gemeinde, über die Glaubenden, dass sie das Licht sind, Licht der Welt. Und Licht ist immer etwas ganz, ganz Positives. Vom Licht wird man angezogen. Also eine Besinnung, eine kurze Phase von persönlicher Besinnung. Und wenn jemand findet, der Preis ist zu hoch, ich muss mir das sehr überlegen, ob ich das wirklich will. Ich kann auch um das Wollen bitten. Gott wirkt auch das Wollen. Und ich würde dann abschließen, diese persönliche Überprüfungszeit mit einem Gebet. Du großer, du mächtiger, erbarmender Gott, der im Licht wohnt und der uns an seinem Licht teilhaben lassen will, der Wahrheit ist und der uns zur Wahrheit führen will. Wir danken dir, dass du die Geduld mit uns nicht verlierst, dass du immer neu rufst, dass du uns darauf aufmerksam machst, dass wir dir die Tür öffnen können und dich immer neu hineinlassen können in unser Leben, in unser Leben als Christ, mit all seinen Problemen und dass du mit uns Gemeinschaft haben willst. Wir danken dir, dass du so bist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, so mit dir zu leben, in Hingabe, in Gehorsam, in Heiligkeit, wie du das möchtest. Danke, dass du uns dabei hilfst. Amen.